Schönen guten Tag, Herr Schorp.
Schönen guten Tag.
Ja, Herr Schorp, dick, doof und arm, wer sagt denn sowas?
So direkt sagen das vielleicht die wenigsten, aber es wird natürlich schon nahegelegt, wenn man sich zum Beispiel die Berichterstattung ansieht, die es vor 2 Jahren gab, als die zweite nationale Verzehrstudie veröffentlicht wurde. Da gab es dann schon so Überschriften wie armes, dickes Deutschland, ich glaube, das war der Fokus, oder dick und doof, Fragezeichen, das war dann der Stern. Also es gab schon starke Tendenz dahin zu sagen, irgendwie sind die Dicken auch nicht nur dick, sondern anscheinend auch noch doof und arm und irgendwie besteht dann Zusammenhang.
Wie kommt das denn?
Naja, es ist rein statistisch tatsächlich so gewesen und das ist allerdings auch nichts Neues, das wird nur jetzt verstärkt wahrgenommen, dass also Leute mit geringerem Einkommen und auch Leute mit geringeren Bildungstiteln, was ja häufig zusammenhängt, dass die statistisch gesehen tatsächlich häufiger übergewichtig sind. Das war bei Frauen eigentlich schon lange so, aber bei Männern ist das relativ neu, was eben auch damit zusammenhängt, dass für Männer das jetzt auch zunehmend ein Karrierehindernis ist. Oder ein Manko ist, übergewichtig zu sein, was früher nicht so der Fall war. Und das wurde eben jetzt sehr stark thematisiert. Und ich denke, dass das so in den Vordergrund gerückt wurde, hing auch ein bisschen damit zusammen, dass sich eben auch sonst in der Gesellschaft einiges geändert hat. Und dass gerade auch im Zug der Hartz-IV-Reform viel davon die Rede war, dass eben auch Armut und letztlich eben auch Gesundheitsrisiken selbstverschuldet sind, weil die Leute sich nicht im Griff haben, nicht diszipliniert sind, nicht genügend Leistungswillen zeigen, um eben Arbeit zu bekommen oder eben auch um abzunehmen, um schlank zu bleiben. Und das wird häufig dann diskursiv miteinander verbunden und wird dann so in den Vordergrund gerückt.
In Ihrem Buch heißt es, vermeintlich Übergewichtige dürfen nicht nach Neuseeland einwandern. In den USA drohe Eltern sogar der Verlust des Sorgerechts von dicken Kindern. Was ist denn da passiert? Seit wann sind ausgerechnet die US-Amerikaner so sensibel?
Ja, man denkt immer USA, das Land der Freiheit und so weiter, aber das ist natürlich so einfach nicht. Also die sind zum Teil sehr restriktiv, also man darf ja auch nicht vergessen, USA war das Land, was als einziges westliches Land Alkohol komplett verboten hat. Die haben eine sehr restriktive Drogenpolitik. Und wenn es mal so moralische, also Moral Panics, wie man im Englischen sagt, also wenn es mal solche moralischen Ausnahmezustände gibt, dann greifen die zum Teil auch sehr hart durch. Und es ist eben so, dass seit rund 10 Jahren von der Übergewichtsepidemie die Rede ist, also davon, dass sich Übergewicht quasi wie eine Infektionskrankheit verbreitet mit ähnlich fatalen Folgen. Und dieser Diskurs kommt aus den USA und hat eben auch dazu geführt, dass dort, zwar nicht auf der föderalen Ebene, aber auf kommunaler Ebene und teilweise auf bundesstaatlicher Ebene sehr restriktive Programme schon umgesetzt wurden. Und dazu gehört eben unter anderem auch, dass in einigen Bundesstaaten schwer übergewichtige Kinder aus den Familien genommen wurden und den Eltern damit das Sorgerecht entzogen wurde.
Ich meine, eigentlich klingt der Kampf gegen das Übergewicht doch ganz sinnvoll. Schließlich hat Übergewicht wirklich gesundheitlich bedenkliche Auswirkungen, oder?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Im Gegenteil ist es eigentlich so, dass man mittlerweile davon ausgeht, dass der Bereich BMI 25 bis 30, also das, was man eben normalerweise als Übergewicht bezeichnet, im Gegensatz zur Adipositas, die bei BMI 30 beginnt, also BMI ist Kilogramm durch Körpergröße ins Quadrat. Und da geht man eigentlich mittlerweile davon aus, dass ein leichtes Übergewicht, also eben dieser Bereich 25 bis 30 im Alter, positiv ist sogar, weil man dann einfach ein bisschen Reserven hat bei Krankheiten und bei Operationen und Ähnlichem. Und dass das letztlich lebensverlängernd sei. Das ist eine relativ neue Erkenntnis, wird aber mittlerweile von führenden US-amerikanischen Epidemiologen auch vertreten, auch von Leuten, die bei den staatlichen Gesundheitsinstituten arbeiten. Mhm. Was den anderen Bereich BMI über 30 angeht, ist es so, dass es umstritten ist, ab wann das wirklich problematisch wird. Es ist sicher richtig, dass schweres Übergewicht insgesamt mit einer kürzeren Lebenserwartung verbunden ist und auch mit einer höheren Krankheitswahrscheinlichkeit. Allerdings muss man da immer bedenken, dass der Versuch abzunehmen, der in der Regel ja scheitert, also diese Jojo-Diät, viel schädlicher für die Gesundheit ist, als wenn sie konstant ein Übergewicht in etwa halten. Also von daher ist es auch die Frage, selbst wenn wir sagen, es ist ab einem gewissen BMI schädlich, müssen wir eben auch sehen, wenn wir keine wirklich praktikablen oder funktionierenden Therapien haben, ob wir dann nicht doch mehr Schaden als Nutzen anrichten.
Also ist permanent so ein bisschen dick zu sein sogar eigentlich gesund?
Kann man so sagen. Ein bisschen auf jeden Fall und auch starkes Übergewicht muss nicht so problematisch sein. Also man kann da auch durchaus gesund leben, ja. Das schließt sich überhaupt nicht aus.
Früher gab es ja die mehr von den schweren Knochen und den schlechten Genen. Heute dagegen hört man eher, dicke seien undiszipliniert, sogar verwahrlost. Was steckt dahinter?
Ja, was ich eben schon angesprochen hatte, es gibt eben so eine Diskussion darum, dass bestimmte Gruppen, die auch sonst gesellschaftlich nicht so einen guten Stand haben, dass die häufiger übergewichtig sind. Das ist statistisch erstmal richtig und daraus wird dann eben häufig geschlossen. Das hänge eben damit zusammen, dass sie auch sonst im Leben nicht so diszipliniert seien und von daher sei es ihre Schuld letztlich, dass sie dann eben dick seien und auch irgendwie sonst im Leben nicht so Deutschland viel Erfolg hätten. Also das ist so eine Diskussion, die, glaube ich, relativ neu ist und die viel damit zu tun hat, wie wir jetzt unseren Sozialstaat momentan begreifen. Und wenn natürlich dann solche Äußerungen kommen, wie kürzlich von Herrn Westerwelle wieder, römische Dekadenz und so weiter, dann hat man natürlich dieses Bild von irgendwelchen Sozialfünfängern, die sich gehen lassen und da irgendwelche Orgien feiern mit ihren 345 Euro und Chips und, ich weiß es nicht, Dosenbier oder Cola in sich reinschütten. Und dadurch wird dann so ein Bild eben in der Öffentlichkeit verstärkt. Und das ist, denke ich, steckt dahinter, dass man das jetzt so in die Öffentlichkeit bringt.
Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angerissen. Es gibt einige Studien, die belegen, dass Essstörungen schichtspezifisch sind. Also Fettleibigkeit sei vor allem in der Unterschicht verbreitet, Magersucht und Bulimie dagegen in der Mittel- bis Oberschicht. Ist das auch eine bewusste Sache, dass die Mittelschicht sich von der Unterschicht vielleicht abgrenzen will zum Beispiel?
Das sehe ich schon so, dass man schon versucht, sich symbolisch ein Stück weit abzugrenzen, zum Beispiel über Körpergewicht, über Essverhalten und Ähnliches, weil man eben auch sieht, dass man letztlich ja auch Gefahr läuft, eigentlich sozial abzusteigen. Also die Mittelschicht ist ja unter ganz stark Druck, auch jetzt im Zuge eben wiederum der Hartz-IV-Reform, dass sie eben sehr schnell auch auf ein finanzielles Niveau absinken kann, was früher so nicht denkbar war, weil es einfach da noch mehr Sicherungen gab und einfach sich auch vieles auflöst im sozialen Gefüge, die Mittelschicht eben stark unter Druck gerät und dass man sich versucht symbolisch dann abzugrenzen, wenn man schon nicht mehr Geld hat, dann doch zumindest bestimmte Werte hochhält und wie beispielsweise gesunde Ernährung oder eben das schlanke Körperideal. Das der Kinder-Jugend-Gesundheitssurvey des Robert-Koch-Instituts von 2006 hat festgestellt, dass mittlerweile Essstörungen in unteren Sozialschichten genauso weit verbreitet sind, zum Teil sogar weiter verbreitet sind als in der Mittelschicht. Also da ändert sich gerade auch eine ganze Menge und ich glaube, das betrifft eigentlich alle Schichten, dieses rigide Schönheitsideal.
Inwieweit spielt denn da die Politik eine Rolle? Stichwort Privatisierung der Kosten für die Krankenversicherung.
Naja, in Deutschland ist es zum Glück noch so, dass eigentlich diese Diskussionen, um darum einzelne Gruppen da rauszunehmen oder mehr bezahlen zu lassen, dass es zwar immer wieder Versuche gab, das auf die Agenda zu bringen, aber dass das eigentlich doch immer zurückgewiesen wurde und dass es mich momentan jetzt auch nicht vorstellen kann, dass es zumindest kurzfristig nochmal Thema wird, dass man ernsthaft anfängt, Übergewichtige oder Raucher mehr zahlen zu lassen oder sie eben dann auch an Kosten, die entstehen, stärker zu beteiligen. Allerdings ist das Argument selbstverschuldete Gesundheitsrisiken, wozu eben insbesondere der Übergewicht zählt, schon ein gutes Argument, um insgesamt Kürzungen, also Kürzungen, die dann alle betreffen, zu rechtfertigen und damit natürlich letztlich dann indirekt auch wieder stärkeren Druck auf Übergewichtige auszuüben. Und wir haben natürlich in anderen Ländern schon das Phänomen, also zum Beispiel auch in Großbritannien, die ja eigentlich ein staatliches Gesundheitssystem haben, was im Grunde alles abdeckt, gibt es mittlerweile auch das Phänomen, dass da dort tatsächlich Übergewichtigen teilweise Leistungen vorenthalten werden oder sie eben stärker daran beteiligt werden finanziell. Und also da ist dieser Tabubruch schon geschehen und es ist nicht ausgeschlossen, dass das mittelfristig auch hier dann wieder auf die Agenda kommt und vielleicht tatsächlich auch mal umgesetzt wird.
Herr Schaub, letzte Frage. Ihr Ausblick auf die Zukunft. Wie wird sich die Situation der Dicken in unserer Gesellschaft entwickeln?
Ich sehe schon ein paar Hoffnungsstreifen am Horizont, wenn man so will, denn es gibt ja eine in den USA mittlerweile relativ starke Bewegung, die sogenannte Size Acceptance oder Fat Acceptance Bewegung, die sich eben dafür einsetzt, dass Übergewichtige nicht mehr per se als krank abgestempelt werden, sondern dass man einfach sagt, na gut, der eine ist halt ein bisschen größer, der andere ein bisschen dicker. Also dass man das letztlich genauso behandelt wie Unterschiede im Aussehen sonst, in der Hautfarbe oder in der Religion. Also dass man sagt, das darf man jetzt nicht anders behandeln, das muss genauso sanktioniert werden, Diskriminierung wegen Körpergewicht. Und diese Bewegung kommt so ganz langsam auch in Deutschland an und ich hoffe natürlich schon, dass die schaffen, dass diesen Diskurs ein bisschen zu verschieben. Und außerdem sehe ich, dass in Deutschland zumindest das Thema auch gerade nicht mehr so stark von der Politik gepusht wird. Also es scheint da so eine Konjunktur gegeben zu haben. Der letzte Aktionsplan der Bundesregierung, der hört sich in vielen Formulierungen schon weniger dramatisch an als das, was 2004 erstmals auf den Tisch kam. Damals Frau Künast sich sehr stark für das Thema eingesetzt hat und auch sehr stark dramatisiert hat. Das wurde jetzt etwas zurückgenommen und es besteht eben schon auch die Hoffnung, dass da so ein bisschen jetzt die Luft rausgenommen wird und dass man langsam wieder so ein bisschen weniger alarmistischen Blick auf das Thema bekommt und dann eben auch vor so Schnellschüssen hoffentlich dann zurückschreckt oder das eben nicht umsetzt.
Sagt der Bremer Soziologe Friedrich Schorb. Er hat das Buch Dick, Doof und Arm veröffentlicht. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.